herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann, dem Podcast für alle, die sich trauen, praktische Philosophie zu wagen und alles zu hinterfragen, um damit persönlich, psychologisch und politisch arbeiten zu können. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bösen. Das Thema Moral ist in den ersten 25 Folgen dieses Podcasts ja schon das eine oder andere Mal angeklungen. Ich habe einige Male erläutert, dass meines Erachtens nach die Begriffe gut und schlecht und folgend alle weiteren positiv oder negativ wertenden Begriffe nur relativ sinnvoll verstanden werden können. Also gut oder schlecht für etwas oder jemanden. Und dass das zu Ende gedacht unserer gesamten Moraltradition und der Vorstellung von objektiven, universellen, absoluten Werten oder eben auch Geboten und Verboten, Rechten und Pflichten, die wir uns nicht als Gesellschaft geben und dann juristisch festhalten und mit Staatsgewalt oder sonst wie als Gemeinschaft durchsetzen, sondern die irgendwo da draußen in der Natur oder sonst wo liegen oder eben gerade außerhalb derselben. Dass die Einsicht in die Relativität aller wertenden Begriffe auf sprachphilosophischer Ebene und dahinterliegend aber auch aller Werte im metaphysischen Sinne, also der Frage danach, was ist, dass zumindest wir unseren Begriff und unsere Vorstellung und unser Verständnis von Werten nur relativ sinnvoll denken und verstehen und dann damit praktisch arbeiten können. Und das ist für mich das Zünglein an der Waage. Wenn wir Philosophie und Begriffsklärung betreiben, dann sollte immer Ausgangspunkt und Endpunkt unserer Beschäftigung sein, verstehen wir, was wir hier denken und sprechen und in Worte fassen, können wir damit sinnvoll arbeiten, praktisch arbeiten, das heißt persönlich, psychologisch, zwischenmenschlich und im Folgenden gesellschaftlich und politisch. Denn wenn nicht, reden wir immer weiter aneinander vorbei und verstehen nicht einmal selbst, was wir selbst da denken, reden, fühlen, was noch dahinter liegt und so weiter und so fort. Die Relativität von Gut und Schlecht macht also alle Werte relativ. Und das macht Moral nicht zu einer außerweltlichen Ordnung, sondern zu einem pragmatischen Projekt, das sich natürlich historisch entwickelt hat, das wir aber auch jederzeit neu denken und definieren können. Denn letztendlich, auch wenn viele Menschen bis heute ganz anders überzeugt sind, nämlich dass es das an sich Gute, Schlechte, vielleicht sogar Böse gibt, dass wir Rechte und Pflichten haben, dass das eine geboten und das andere verboten ist, und dass wir diese moralischen Wahrheiten herausfinden können, ob wir sie in religiösen Texten finden, in den heiligen Schriften oder wenn wir nur lang genug nachdenken durch die vernünftige Einsicht oder wenn wir in uns gehen und in der Intuition die Offenbarung erleben oder auf welchen Wegen oder vielleicht empirisch, indem wir mit den Naturwissenschaften oder den Sozialwissenschaften herausfinden, was das Gute für uns Menschen spezifisch ist. Von all diesen Projekten halte ich nichts. Natürlich ist es hilfreich herauszufinden, was wir wollen, womit es uns gut geht, individuell wie gemeinsam, und was funktioniert. Das sind meines Erachtens die zwei Grundpfeiler einer aufgeklärten, einer wie beschrieben relativistisch aufgeklärten und dann pragmatisch beschlossenen, jenseits aller theoretischen Rechtfertigungsversuche. Pragmatisch, praktisch beschlossenen Moral. Was wollen wir und was funktioniert? Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, bringt uns das Wissen darum, was funktioniert, nichts. Wenn wir wissen, was wir wollen, stellt sich automatisch die Folgefrage, wie lässt sich das umsetzen? Aber genug der Vorrede, heute soll es weder um gut noch schlecht gehen, sondern allein um den Begriff des Bösen. Allerdings baut meine Beschäftigung damit auf dieser relativistischen Einsicht auf, deshalb wollte ich das kurz erwähnen. Und damit steigen wir wie immer direkt ein in unsere Einführungsgeschichte. Stell dir vor, du lebst auf dem Land, auf einem Bauernhof, wie früher fast alle Menschen, oder als Nomade, unterwegs mit deiner Herde, wie noch früher fast alle Menschen. Du hütest also des Nachts deine Schafe, als du in der Ferne ein bedrohliches Heulen vernimmst, und wie du genauer hinsiehst, zeichnet sich im diesigen Dunkel bereits die Gestalt des Wolfes ab, der gekommen ist, um deine Schafe zu reißen. Doch bevor er zur Tat schreiten kann, rufst du, »Warum tust du das? Siehst du nicht, dass hier ein Zaun errichtet wurde, eine Grenze zwischen dir und mir, zwischen mein und dein, die alle Welt von meinem Eigentum zu trennen hat?« Der Wolf aber schweigt, denn er versteht dich nicht, weder die Worte noch ihren Sinn. Denn in der Natur gibt es kein Eigentum und keine Gerechtigkeit. Also tut er nichts Falsches. Er denkt nicht einmal in diesen künstlichen Kategorien, sondern er lebt sein natürliches Leben und hat Hunger. Er will dasselbe wie du, nämlich etwas vom Schaf, das natürlich niemand gefragt hat. Doch wie kommt es nun zu der Redewendung vom großen bösen Wolf? Warum nennen wir den Wolf böse? Weil er böse ist? Weil er Böses tut? Nein, sondern weil er schlecht für uns ist. Und hier erinnern wir uns an meine Einleitung. Schlecht, relativ, für wen oder was? Für uns, beziehungsweise in der Geschichte, für dich. Allein uns ist der Wolf ein Übel, sofern wir Schafe halten und behalten wollen. Und das macht ihn vermeintlich böse. Doch der Wolf hegt keine böse Absicht. Er will uns nicht schaden und nichts Schlechtes. Er wird nur böse genannt, weil er schlecht für uns ist. Doch er ist nicht böse, sondern bloß schlecht. Und selbst das nur für uns, nicht darüber hinaus, nicht an sich. Hier ist die Übersetzung ins Englische interessant, denn evil kann sowohl mit böse als auch mit übel übersetzt werden. Böse hat für uns ja eine stark moralische Konnotation und übel kann viel neutraler verwendet werden. Zum Beispiel kann Krankheit für uns ein Übel sein, aber wir würden sie nicht böse nennen, auch wenn diese Trennschärfe sich bereits beim Begriff bösartiger Tumore schon wieder auflöst. Witzigerweise wird der große böse Wolf, wie wir ihn aus den Märchen Rotkäppchen, die sieben Geißlein oder auch die drei Schweinchen kennen, im Englischen Big Bad Wolf genannt, also der große schlechte Wolf und gerade nicht böse, was auch immer das zu bedeuten hat. Ein anderer Blickwinkel, aus der Perspektive der Schafe ist der Mensch natürlich mindestens so böse wie der Wolf. Denn wir bringen das Schaf zur Existenz, bloß um es zu besitzen und zu benutzen. Wir halten es in Gefangenschaft am Leben, bloß um es am Ende doch zu töten. Wobei wir im Gegensatz zum Wolf nicht einmal darauf angewiesen sind. Und die Schafe mit keinem Recht einzäunen und ausnutzen und als unser Eigentum beanspruchen. Was wir wiederum rational einsehen können, während der Wolf vom Instinkt geleitet seinem Hunger folgt, im Einklang mit der Natur in sich wie um ihn herum. Tierethik soll heute aber kein Thema sein, sondern warum der Wolf nicht böse ist. Und warum nichts und niemand in der Welt böse ist, wenn wir einmal ernsthaft und ehrlich darüber nachdenken. Wie gerade schon erwähnt, hat kein Wolf je unmoralisch gehandelt. Und auch kein Fuchs hat jemals eine Gans gestohlen. Denn unsere Moral gilt für die Tiere nicht. Wir haben bloß gegenüber anderen Menschen Eigentumsrechte, wenn wir uns auf entsprechende Gesetze geeinigt haben. Doch nicht gegenüber der Natur oder in der Welt als solcher. Hier gibt es keine Moral, keine Gerechtigkeit, kein richtig und falsch, kein gut und böse. Wenn wir zurück in die Geschichte gehen, ist es also nicht so, dass der Wolf nicht weiß, dass dir das Schaf gehört, sondern dass er weiß, dass dir gar nichts gehört, aus Sicht der Natur, die wir vergessen haben. Doch was ist mit Menschen, die unmoralisch handeln? Sind die auch bloß schlecht füreinander oder vielleicht wirklich böse? Wenn wir in so gut wie alle Religionen, Märchen, Epen, die Fantasy- oder Science-Fiction-Literatur oder moderne Superheldenfilme schauen. Alle Bösewichte haben eine Vorgeschichte. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Sauron ist ein abtrünniger Maia. Darth Vader wird von der dunklen Seite der Macht verführt. Dracula will seine Familie retten oder hat sie verloren, je nach Variation. Thanos will sogar die Welt retten. Auch wenn das nicht immer gute Gründe sein mögen und erst recht keine Rechtfertigung, es wird erklärt. Warum das? Weil von Grund auf böse zu einfach wäre. Das ist doch ein interessanter Punkt. Manche Bösewichte haben der Menschheit den Rücken gekehrt, sich gegen die Welt gewandt, wollen sich über sie erheben oder möchten sie brennen sehen. Andere haben große Visionen, welche Zerstörung mit sich bringen mögen. Doch immerhin von ihnen selbst als gut erachtet werden. während die sogenannten Guten bloß zum Ziel haben, die Bösen beim Erreichen ihrer Ziele zu behindern. Hier können wir an die Avengers, James Bond und dergleichen denken. Bloß um den Zustand der Welt zu erhalten, als wäre das genug und alles gut so wie es ist. Doch dafür gibt es keinen Maßstab. Was für manche gut ist, mag für andere ein Übel sein. Das ist der entscheidende Punkt. Wir nennen uns gegenseitig böse, wenn wir uns schlecht sind oder scheinen. Doch das ist nicht korrekt. Selbst wenn wir das nicht, wie in der Kriegspropaganda, zur Rechtfertigung verwenden, sondern wirklich daran glauben, ist die meiste Bezeichnung oder Betitelung als böse bloße Projektion. Denn nichts und niemand ist böse, sondern die einen sind für die anderen schlecht. Insofern verhält es sich zwischen uns Menschen also genauso wie zwischen dir und dem Wolf aus der Einführungsgeschichte. Doch was ist mit Bösartigkeit oder Böswilligkeit? Die Absicht zum Schlechten für andere, die bewusste Entscheidung gegen sie, wenn andere uns schaden wollen, um uns zu schaden. Hier allein scheint mir die Begriffsverwendung von Böse noch angemessen. Doch wenn wir einmal ehrlich in die Welt schauen, wer schon verdient die Zuschreibung des Bösen? Wer schon geht wirklich darin auf, gegen zu sein und Leid zu bringen, Zerstörung zu hinterlassen und anderen nur schlecht zu sein? Das wäre mein Anspruch an die Begriffsverwendung. Den allermeisten Menschen fehlt dazu der Mut zur Ehrlichkeit, so tief hinabzusteigen. Die allermeisten Menschen sind nicht wirklich böse, sondern hin und her gerissen. Im Gewissenskonflikt, rechtfertigen ihre Unvernunft und Missetaten oder denken noch nicht einmal darüber nach, worüber sie in sich wie um sich nichts als Schaden anrichten. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind schlecht, doch nicht böse. Über die Spanne unserer Geistesgeschichte gab es verschiedenste Erklärungsversuche dafür. Zum Beispiel der Mensch wäre eigentlich von Natur aus böse, aber könnte gut sein. Oder werden. Oder der Mensch wäre eigentlich und von Natur aus gut, aber könnte versucht und verdorben werden. Das Böse würde aus Schwäche geboren oder bloßes Unwissen über das eigentlich Gute darstellen. Oder aber das Böse wäre die bewusste und aktive Entscheidung gegen das Gute, gerade im Wissen darum, wie der Satanismus als Gegenkonzept zum Christentum. In der modernen psychologischen Forschung wurde das interessante Phänomen des Dark Triad, also der dunklen Triade, eingefangen, die mittlerweile um das Dark Tetrad, also die dunkle Tetrade, erweitert wurde. Und darunter werden drei bzw. vier Persönlichkeitszüge zusammengebracht, nämlich Narzissmus, Psychopathie, Machiavellismus und neuerdings auch noch Sadismus. Die Forschung danach fragt einerseits, wo genau die Unterschiede liegen und sich die verschiedenen Züge voneinander abgrenzen lassen, andererseits, in welchen Paarungen sie auftreten und sich gegenseitig ergänzen oder sogar beflügeln. Allgemein und für unser Thema interessant ist aber, dass sowohl Narzissten als auch Psychopathen, Machiavellisten wie Sadisten nicht nur bösartig sein können, sondern auch böswillig handeln, indem sie absichtlich schlecht für andere sind. Das ist beim Sadisten wohl am einfachsten einzusehen. Andererseits beschränkt sich das auf die Lust am Leiden machen, während in den anderen Fällen die Instrumentalität noch eine größere Rolle spielt. Wenn wir das Böswillige als bewusst besonders schlechtes Handeln aber einmal beiseite lassen, bleibt die Frage nach dem Bösen, ob es das gibt, was das sein soll und ob der Begriff sinnvoll verwendet werden kann. Meine Meinung dazu noch einmal in einem Bild zusammengefasst. Das Böse ist das Unkraut der Moral. Denn Unkraut ist keine biologische Bestimmung, sondern eine gartenlandwirtschaftliche. Alles, was wir nicht haben wollen, was uns stört, das nennen wir Unkraut. Und genauso ist es mit Böse. Kein Löwenzahn will uns schaden, wenn er wächst, wo wir einen Rasen haben wollen. Kein Fluch sucht uns damit heim. Und keine Weltenschlacht zwischen Gut und Böse wird hier ausgefochten. Es ist nur schlecht und das nur aus unserer Perspektive. Durch unsere Bewertung, durch unsere Werte, das heißt unsere Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Vorstellungen und Erwartungen. Das Böse ist ein Konstrukt und seine Personifizierung, der Teufel, ist der Versuch, unsere eigenen Verfehlungen nicht verantworten zu müssen. Interessante Wendung. Böse dient also nicht nur dazu, andere zu verteufeln, sondern auch uns selbst zu entschuldigen. Doch es gibt keine Kraft des Bösen, welche uns in Versuchung führt. Wir können uns nicht entschuldigen. Es liegt alles an und in uns selbst. Und auch das Unbewusste, unsere Tiefe, unsere Natur, unsere Triebe oder unseren Schatten können wir nicht an unserer Stadt verantwortlich machen. Denn das sind ebenso sehr wir wie unsere bewussten Gedanken, wenn nicht sogar mehr noch. Die beste Definition bzw. Erklärung oder Annäherung an das Böse entstammt meines Erachtens Nietzsches Genealogie der Moral, im gleichnamigen Buch ebenso wie in Jenseits von Gut und Böse entfaltet. Genealogie ist von Nietzsche nicht historisch, sondern im Sinnzusammenhang gemeint. Doch was ich gleich ausführen werde, finden wir sowohl in der Menschheitsgeschichte als auch in unserem modernen Alltag. Nietzsche unterscheidet die Herren- und die Sklavenmoral. Und dabei müssen wir von der Problematik der Bezeichnung für einen Moment absehen. Die Herrenmoral ist die Moral der Starken und Mächtigen und die werten wie folgt. Uns geht es gut. Wir fühlen uns gut. Wir finden uns gut. Und alles andere nennen wir schlecht. Das ist also eine ganz natürliche Wertung, wie wir sie auch persönlich vornehmen. Nicht indem wir ein ganzes Moralsystem auf unserem persönlichen Geschmack oder Befindlichkeiten aufbauen, doch indem wir gut finden und nennen, was uns gefällt, und schlecht, was dem nicht entspricht. Die Sklavenmoral hingegen, die Moral der Schwachen und Ohnmächtigen, wertet nicht nur umgekehrt, sondern in umgekehrter Richtung. Uns geht es schlecht. Wir fühlen uns schlecht. Wir finden uns schlecht. Daran können oder wollen wir nichts ändern. Also muss jemand anderes schuld an unserem Leiden sein. Die Starken und Mächtigen wahrscheinlich. Das sind die Bösen. Und das macht uns im Umkehrschluss gut. Nicht, weil wir irgendetwas leisten würden oder irgendetwas an uns schön und angenehm oder nützlich wäre, sondern bloß, weil wir unschuldig sind. Nicht, weil wir uns der Verbrechen enthalten, sondern weil wir zu schwach sind, uns zu wehren. Doch wer sich nicht wehren kann, hält nicht aus Güte die andere Wange hin, sondern aus Schwäche. Hier könnte man jetzt tief einsteigen in Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Christentum, doch das sparen wir uns für ein andermal auf. Die Herrenmoral entspricht, wie eben ausgeführt, unserem ganz alltäglichen, außermoralischen Werten. Doch vielleicht denkst du dir, die Sklavenmoral wäre absurd oder nicht mehr zeitgemäß, vielleicht eine Sache der Geschichte, doch nichts, das wir heute finden und vor allem nichts, das du in deinem eigenen Alltag findest. Doch wenn jemand dir deinen Traumpartner wegschnappt, denkst du nicht, du wärst die bessere Wahl gewesen? Die andere Person hätte sich da irgendetwas erschlichen? Wenn du jemanden um Schönheit oder Erfolg beneidest, regt sich da nicht die Rechtfertigung, du wärst dafür wenigstens schlau oder gut? Und wenn du gegen die da oben wetterst, was in Anbetracht unserer Gesellschaftsordnung und unseres Wirtschaftssystems meines Erachtens in Teilen berechtigt ist, fühlst du dich da nicht selbst besser, als du bist? Woher weißt du, wie du mit der Macht umgehen würdest? Und was tust du mit der Macht, die du hast? Wenn du im politischen Aktivismus gegen alle möglichen Ismen kämpfst, reicht es dir gut zu sein, weil die anderen, gegen die du kämpfst, böse sind? Oder hast du eine eigene, positive Vorstellung von Gut, nach welcher du lebst und dazu beiträgst, die Welt aktiv zu gestalten? Und damit sind wir beim Call to Action für heute angelangt. Prüfe doch einmal deine Begriffsverwendung von Böse. Bezeichnest du andere unhinterfragt so, zum Beispiel Donald Trump oder Wladimir Putin? Ist das angebracht, sinnvoll, zielführend? Redest du dich selbst bei Zeiten durch die Versuchung des Bösen aus deiner Selbstverantwortung? oder durch die vermeintliche Herrschaft der Bösen da oben, die dich im Leiden halten. Dann nimm diese Folge als Inspiration, das alles einmal zu reflektieren. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, empfehle ihn gern mündlich weiter oder teile das im Internet. Folge mir auf Spotify oder YouTube. Hinterlasse gerne 5 Sterne. Auch freue ich mich immer über Feedback, Themen oder Gastvorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.